So, jetzt haben wir ganz viel erzählt. Fluss früher heile, Fluss kaputt. Was macht man, um wieder heile zu machen? Wie ist denn jetzt der Stand heute, nach über 20 Jahren Arbeit?
Reingezwitschert. Der Vogel-Podcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Buenos dias, buongiorno. Herzlich willkommen. Das war vogelmäßig. Bei unserem Vogelpodcast, der heißt Reingezwitschert und ist zusammengesetzt aus Martin Rümmler
und Fabian Karwinkel, der mir gegenüber sitzt. Wir sind wieder im Studio und freuen uns, über unser Lieblingsthema zu reden, nämlich Vögel.
Oh, das war ja mal eine geschmeidige Einleitung.
Sag mal, wie ist das eigentlich? Du warst doch beim Bird Race, oder? Das war doch am 1. Mai-Wochenende dieses Jahr. Da wollte ich dich nämlich fragen, wie war's denn?
Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es ist auch immer sehr anstrengend. Und wem das nicht sagt, das Bird Race, dazu werden wir auf jeden Fall im nächsten Jahr eine eigene Folge machen. Das ist ein Rennen in ganz Deutschland, versuchen Teams an einem Tag, also von 0 bis 0 Uhr, so viele Vogelarten wie möglich zu sehen. Da gibt es ein paar Regeln, mindestens zwei müssen den Vogel bestimmt haben können, also gesehen oder gehört haben. Hören ist auch okay. Und dann geht's ab. Also,
wie hieß euer Team?
Calvin Kleinspecht war unser Team.
Schön.
Da gibt's auch wirklich, also ich habe eine ganze Liste von lustigen Vogel-Birdrace-Namen. Also da ist, ja, ich würde sagen, eins meiner größten geistigen Eigentümer, das NABU-Vogelbuch. Also das ist da klein.
Und von wann bis wann wart ihr Birden?
Wir waren von 3 Uhr bis 23 Uhr ungefähr.
Und wir sind ja bei Folge 77. Ich vermute aber, ihr habt mehr als 77 Vogelarten gesehen, oder?
Ja, tatsächlich. Und das ist eine tolle Überleitung, Martin, wie immer von dir. Es ist tatsächlich eine Schnapszahl, die 77. Und unsere Artzahl, wir hatten am Ende 111. Und wir haben das in einem Kreis gemacht. Also wenn man es als klassisches Team macht, bleibt man auch in einem Landkreis. Da waren wir unterwegs und wir kannten den Landkreis nicht. Und dafür waren wir mit 111 ganz zufrieden. Die Gewinnerteams, meistens kommen die aus der Ecke Greifswald so. Da sind viele Ornis und eine tolle Gegend. Die haben so um die 190 Arten, glaube ich, sogar gesehen. Wow. Oder 180. Aber es macht extrem viel Spaß. Es ist wirklich wie ein kleines Rennen. Und die Kohlmeise ist halt genauso viel wert wie die Sumpfohreule. Also da ist jede Art halt eins. Und da kommt man nachher mit tollen Arten raus. Bei uns zum Beispiel Wachtel, Kornweihe. Ja, da war Feldschwill. Da waren ein paar tolle Sachen. Am Ende hat Wachtel, Blaukehlchen und Feldschwill gleichzeitig gesungen an dem Abend, als wir dann. Das war toll. Aber andere Sachen wie ein Gimpel. Wir hatten keinen Höckerschwan, weil wir kannten uns nicht so gut aus. Wir haben es gut vorbereitet, aber es war halt kein Stadtteich da. Und irgendwie auch den, die wir angefahren sind, da saß halt kein Höckerschwan. War es echt. Ja, aber sowas, so geht es dir halt manchmal.
Das
dann fehlen so Standardsachen. Aber zurück zur Zahl des Tages. Eine Schnapszahl, wie 111 Arten, wie eben auch die Folge 77. Und da habe ich gedacht, beleuchten wir mal die Wörter Schnapsdrossel bei der Schnapszahl und Schluckspecht. Und zwar bei der Schnapsdrossel. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, wo das herkommt.
Nee,
ich denke nicht,
noch nie Gedanken drüber gemacht.
Da, wo ich dachte, kommt es auch nicht her. Nämlich, man dachte so, ja, alkoholisierte Personen, seit dem 19. Jahrhundert benutzt man das. Und mein Gedanke war, ach ja, die fressen halt Beeren, auch vergorene Beeren, daher kommt das. Aber dem ist zwar so, aber diese Erklärung kam erst später. Die Herkunft ist wahrscheinlich von Schnaps, ein niederdeutsches Wort für Snaps, was so viel heißt wie Schluck. Und witzig, dass es nah an Schnatz ist. Na, okay. Und Drossel, man kennt ja auch das Wort Erddrosseln, das hat ja jetzt auch nichts mit dem Vogel zu tun, sondern eher mit der Kehle. Andersrum, dann hat Drossel aber was mit Kehle zu tun. Also es heißt quasi Schluck, Kehle, so übersetzt. Und beim Schluckspecht ist es vermutlich einfach vielleicht jemand, der oft ansetzt, wie oft hämmern, aber vermutlich ist es einfach, weil es sich schön anhört. Alliteration, Menschen lieben Alliteration. Also Peter Pan, Bibi Blocksberg, Boris Becker, Martin Mümmler.
Und so weiter und so
und
fort.
Und so weiter. Also ich glaube, es klingt einfach gut. Okay, damit genug zur unnötigen Zahl des Tages.
Ja, denn wir reden heute über etwas ganz Besonderes, nämlich einen Lebensraum, einen ganzen Lebensraum. Und da geht es vor allem um Flüsse. Und zwar am Beispiel der Havel. Das ist ein Fluss im Nordwesten Deutschlands, der in Mecklenburg-Vorpommern entspringt, glaube ich. Und dann größtenteils durch Brandenburg fließt.
Bis er
dann
Nordosten, oder?
Ja, Nordosten, ja. Richtig.
Hat er gesagt.
Hat er gesagt. Und dann schließlich und letzten Endes in die Elbe mündet, nach knapp 330 Kilometern. Ja, und über die Havel werden wir heute reden.
Ja, und Martin und ich waren auf dem Boot, waren auf dem Schiff. Einige von euch waren sogar dabei. Es war eine tolle, tolle Tour. Wir haben da Vögelchen gezeigt, echt auch spannende Dinge gesehen. Und da werden wir einige Live-Ausschnitte hier auch einbauen in diesem Podcast, in dieser Folge. Und ansonsten werden wir anhand der Havel so ein bisschen erklären, was ist das Problem bei vielen Flüssen und wie kann man es schaffen, sie wieder in ihren natürlichen Zustand zu schubsen, nenne ich es jetzt mal.
Schubsen finde ich gut. Aber bevor wir die Havel in ihren natürlichen Zustand zurückschubsen, eine Mail, die wir von euch erhalten haben, also genauer gesagt von Birgit. Birgit hat uns nämlich geschrieben, zweimal, und an der Stelle möchte ich gerne mal darauf hinweisen. Vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Einsendungen. Wir freuen uns tierisch darüber. Wir schaffen es leider nicht immer, sofort darauf zu antworten oder eure Mails oder Anregungen oder Fragen hier in den Podcast zu nehmen. Wir versuchen das aber natürlich immer. Also seid nicht traurig, wenn es mal etwas länger dauert. Und so kam auch Birgit zum Zug. Birgit schrieb uns nämlich, mit Begeisterung höre ich seit dessen Start euren Reingezwitschert-Podcast. Das führt dazu, dass ich auch im Urlaub immer einen Blick auf die heimische Vogelwelt habe. Auf Koh Kot, also das ist in Thailand, konnte ich Schwalben beobachten, deren Art ich nicht verlässlich identifizieren konnte. Das Spezielle an ihnen war, dass sie sich oft am Meer aufgehalten haben und immer wieder ganz dicht über die Wasseroberfläche geflogen sind. So, als ob sie ihr Brustgefieder befeuchten oder irgendetwas jagen würden. Daher meine Frage an euch, welche Schwalbenart könnte das gewesen sein und warum haben sie dieses Verhalten gezeigt? Vertragen denn Schwalben überhaupt Meerwasser mit dem hohen Salzgehalt? Viele Grüße, Birgit. Ja, vielen Dank, Birgit, dafür und ich übergebe das Wort gern an dich, Fabian, denn du warst als letztes auch in der Region und kannst vielleicht etwas dazu beitragen.
Ja, eine coole Frage und tolle Beobachtung. Du hast auch noch geschrieben vom Bergbio, vom Flaggendrongo, also tolle Sachen, die du da entdeckt hast. Und ja, wenn man das einmal einschaltet mit dem Vogelbeobachten, dann schaltet man das nicht mehr aus und da wird jeder Urlaub noch unglaublich viel toller, also kann ich euch nur empfehlen. So, zur Erklärung. Also erstmal die Bestimmung, da würde ich sagen, ist die Südseeschwalbe gemeint. Das ist quasi die ostasiatische Version der Rauchschwalbe, sieht auch optisch total ähnlich aus. Und das ist die häufigste Schwalbe dort in der Gegend. Als Erklärung, warum ist sie so dicht über die Wasseroberfläche geflogen? Also, ja, Schwalben trinken so auch. Aber sie trinken natürlich vor allem Süßwasser. Die haben anders als Seevögel keine Art Filtersystem, wo sie das Wasser rausfiltern können. Also die können das im kleinen Maße vertragen, aber dürfen das jetzt nicht im größeren Stil trinken. Aber was wahrscheinlich der Grund war, und du hast es auch schon angedeutet mit dem Fressen, die hat da gejagt. Also die war auf der Suche nach Insekten, denn ganz, ganz viele Insekten lieben die Wasseroberfläche. Natürlich sowas wie Wasserläufe und Teichläufe und ne, sowas. Auf dem Meer gibt es bestimmt auch, aber im Speziellen auch ganz viele kleine Fluginsekten. Denn über dem Wasser ist die Luft feuchter und ruhiger oft, gerade wenn Tiefdruckgebiete kommen. Wir erinnern uns an das Sprichwort, siehst du die Schwalben niedrig fliegen, wirst du Regenwetter kriegen. Das beruht darauf, dass bei Tiefdruckgebiet der ruhigste Luftteil direkt über dem Boden ist. Und da tummeln sich dann die Insekten, damit sie nicht verwirbelt werden, bevor ein Gewitter aufzieht. Und da suchen die Schwalben sehr gerne nach Nahrung, viele andere Vögel auch, weil sich da gut Insekten fangen lassen.
Ja, also ich finde das eine spannende Erklärung. Ich dachte zuerst an vielleicht auch an Segler. Es gibt ja in Südostasien auch viele Seglerarten, die ja manchmal ähnliche Verhaltensweisen haben wie die Schwalben selbst. Aber ich denke, die Südseeschwalbe, so heißt sie, ist ein sehr guter Kandidat. Und ja.
Ja, Birgit, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Und an der Stelle noch ein spannender Einwurf von dem Verhältnis umgekehrt. Denn Rauchschwalben, von denen wurde dokumentiert, Stichwort Schwalbe fliegt dicht übers Wasser, dass sie in Afrika, wurde das gefilmt, 2014 das erste Mal, wie Tigersalamander, die sind ungefähr 1 Meter groß, in Südafrika bei genau dieser Aktion, Schwalben jagen dicht über der Wasseroberfläche oder trinken, gefressen wurden von den Fischen. Die Fische sind aus dem Wasser gesprungen und haben die Schwalben gefressen.
Ach, Salmler, ich habe Salamander jetzt verstanden.
Ach so, okay. Den Tigersalamander gibt es auch spannendes Tier. Aber ich meine den Tiger Salmler.
Ja.
So. Und die haben das gefilmt innerhalb von 2 Wochen ganze 300 Mal, wie so ein Fisch rausgesprungen ist. So ein Tiger-Salamander, Tiger-Salmler und eine Schwalbe gefressen hat. Ja, also so rum geht's auch. Schade für die Schwalbe. Und damit weiter zu den Vogelnews.
Die Vogelnews.
Heute im Gepäck hat Martin eine News mit dem Titel Ente gut, alles gut, Federtiere zur Untermiete. Und ich bin gespannt, ich kenne die News auch nicht.
Hast du vielleicht eine Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte, Fabian?
Ich habe ja eine sanfte Vermutung, es geht Richtung Ente.
Ja.
Und wenn du schreibst zur Untermiete, vielleicht, ja, entweder, ich denke dann so an Spatzen, die im Storchennest brüten, aber wahrscheinlich ist die Ente dann eher Balkonente.
Mhm. Richtiges Stichwort, genau.
Blumentopfente. Ja.
Die Blumentopfente, ne? Und die wird nicht verschenkt, sondern die findet sich manchmal tatsächlich auf privaten Balkonen und Terrassen ein. Und ich habe zum Anlass genommen, es gibt die Wildvogelstation des NABU Berlin, die sich vor allem mit den Enten auf solchen Balkonen beschäftigt. Die haben nämlich seit knapp 20 Jahren das sogenannte Ententaxi. Vielleicht habt ihr davon schon mal gelesen. Was nichts anderes heißt, dass sie Enten, die auf solchen, ja, an solchen Stellen brüten oder zur Brut kommen, dass sie die retten. Und der Hintergrund ist, es gibt immer wieder mal Enten, Weibchen, die suchen sich Balkone, Terrassen, Hinterhöfe, wo sie dann brüten und gewissermaßen geschützt sind. Aber dann haben sie das große Problem, vor allem die Küken, wenn sie denn schlüpfen, dass sie dann von diesen Balkonen springen müssen. Und das ist normalerweise in einem, sag ich mal, natürlichen Kontext mit Waldboden oder Wiese für die Küken nicht unbedingt ein Problem. Aber natürlich in der Stadt, wo wir Asphalt und Steine haben, Autoverkehr, Hunde, Menschen und so weiter, kann das natürlich zur Gefahr werden für die Küken. Und in der Regel überleben sie das dann nicht. Und da kommt das Ententaxi ins Spiel. Menschen, die besorgt sind, die vielleicht Enten auf dem Balkon haben, rufen dann den NABU Berlin an, beziehungsweise die Wildvogelstation, die kommen dann, nehmen die Mutter und die Küken sanft auf und lassen sie dann im nächsten Gewässer raus.
Fahren so. Sie mit einer Ente?
Das wäre natürlich
zirkelschluss,
ne? Genau, das wäre natürlich richtig cool, aber ich glaube, Enten dürfen dann wahrscheinlich gar
vielleicht
nicht mehr
im Stadtverkehr
fahren.
Vielleicht nicht das verlässlichste Mobil in dem Fall dann, ja.
Genau. Und das machen sie jetzt schon seit über 10 Jahren und haben natürlich sehr viele Daten dazu gesammelt. Und das hat sie dazu veranlasst, darüber mal einen Artikel zu schreiben. Das haben sie vor einem Jahr gemacht, also im, wann war das, ja, April 2025. Aber ich fand das an der Stelle nochmal ganz passend, das aufzunehmen, denn bei mir waren auch Stockenten auf dem Balkon, haben also alles erkundet. Ich konnte sie dann aber verscheuchen. Sie sind also nicht zur Brut gekommen. Jedenfalls machen sie das schon sehr lange und das ist die erste Langzeitstudie dieser Art für Europa. Und Erstautor ist Leiter Marc Engler von der Wildvogelstation, den wir auch mal in unseren Podcast holen wollen. Irgendwann.
Der hat doch schon mal was gesprochen für uns, oder?
Stimmt, richtig, ja. Genau. Ja, die Fragestellung war, wieso wählen Stockenten in Berlin eigentlich solch ungeeignete Brutplätze? Also welche Faktoren wirken, dass sie trotz der Nähe zum Menschen und trotz des Stresses, den sie ja dann auch haben, diese Balkone und Terrassen wählen. Und das Ergebnis ist, oder die Auswertung hat gezeigt, in einem Viertel der Fälle kehrten Enten bei späteren Bruten immer wieder zu exakt demselben Brutplatz zurück. Es gibt eine gewisse Brutplatztreue und die stärkste Variable dafür könnte entweder sein oder war, dass es ein konkreter Brutplatz selbst ist, den sie wählen, der also irgendwie geeignet scheint und da ist gar nicht mal die Umgebung gemeint. Also nicht die Nähe zu Gewässern ist ausschlaggebend, sondern wirklich, wie sieht zum Beispiel dieser Balkon aus? Ist der für diese Ente geeignet? Und ein zweiter wichtiger Faktor, der da gewirkt haben muss, ist das Entenindividuum. Also man hat gesehen, nicht alle Enten kehren zu diesem Brutplatz zurück, aber einige immer wieder. Das heißt, es gibt also individuelle Brutplatztreue sozusagen.
Aber es ist nicht, dass die Küken später wieder zu diesem Brutplatz.
Das ist auch eine Frage, die sich am Ende die Autoren gestellt haben, ob es vielleicht einen Selektionseffekt gibt, dass die Enten, die erfolgreich durchbrüten, die dann durch das Ententaxi gerettet werden, ob die Nachkommen vielleicht irgendwie eine genetische Komponente haben, die da eventuell mit reinspielt. Aber die Frage ist überhaupt nicht hier Bestandteil dieser Untersuchung gewesen, könnte aber vielleicht ein Hinweis darauf sein, warum es individuelle Unterschiede gibt. Ja, und sie vermuten verschiedene Einflussfaktoren, warum zum Beispiel begrünte Balkone oder Terrassen gewählt werden, weil sie Schutz bieten, weil sie vielleicht auch gefüttert werden, das gibt es auch, oder weil es vielleicht auch ein Wasserangebot auf Balkonen, Terrassen oder Hinterhöfen gibt.
Das ist gerade auch gesagt, wenn du sagst, die müssen sich eignen, will die Ente nicht Wasser eigentlich, aber ja, ist anscheinend nur ein sekundärer Faktor. Ne? Der Brutplatz, der direkte Brutplatz ist natürlich nicht auf dem Wasser, Enten machen das gerne im versteckten Uferbereich. Ja,
genau. Und sie sind auch wirklich gar nicht auf Wasser angewiesen. Also ich habe sie auch schon hunderte Meter vom nächsten Gewässer gesehen, durch die Stadt watscheln in der Fußgängerzone. Ist ein sehr komisches Bild, aber das passiert. Und es gibt offene Fragen natürlich. Unklar ist nämlich, ob Balkonbruten entstehen, weil es einen Mangel an Brutplätzen gibt. Also wir kennen das ja, gerade in städtischen Bereichen sind Gewässer oftmals einem starken Nutzungsdruck unterlegen. Es fehlt an Schilf, es fehlt an ungestörten Stellen. Oder gibt es vielleicht Enten, die besonders anpassungsfähig sind? Und das weiß man noch nicht. Das sind also Faktoren, die man noch untersuchen muss. Aber sie haben zumindest schon mal gezeigt, welche Faktoren dazu führen, dass Enten ja, diese Balkone aufsuchen. Und da bin ich ganz gespannt, was in den nächsten Jahren noch rauskommen wird an Ergebnissen.
Okay, also wir halten fest und das natürlich auch für euch hier als Message, wenn ihr eine Ente auf dem Balkon habt und in Berlin wohnt, dann ruft das Ententaxi. Und was dahinter steckt, warum sie das machen, ich hätte jetzt auch gesagt, zu wenig Auswahl und reicht dann das Mikrohabitat, sieht gut aus. Wir werden euch die Studie verlinken natürlich in den Shownotes, da könnt ihr alles weitere danach lesen.
Thema der Woche.
Hier spricht Martin Rümmler, einer der beiden Hosts vom Reingezwitschert-Podcast des NABU. Wir melden uns jetzt hier zusammen mit Fabian, also ich und Fabian, melden uns jetzt und wenn Fragen sind, wendet euch gerne an uns oder wenn ihr irgendwas Interessantes seht oder gesehen habt. Also es war ja einiges los, avifaunistisch, also aus der Vogelwelt betrachtet.
Ja, so hat das Ganze angefangen. Zumindest der Teil, den wir dann übernommen haben. Denn wir haben es ja schon gesagt, wir sind auf der Havel rumgeschippert. Nicht alleine, wir hatten noch fachliche Begleitung, was die Renaturierung angeht. Da werdet ihr gleich mehr erfahren. Ja, fast 200 Leute waren da und wir werden immer mal wieder hier in der Folge so ein bisschen O-Töne einspielen. Und sonst, wie angekündigt, es geht um den Lebensraumfluss, um die Probleme, um Bedrohungen und am Beispiel der Havel auch ein erfolgreiches Renaturierungsprojekt. Und zwar nicht irgendeins, sondern vielleicht das erfolgreichste Renaturierungsprojekt.
Ja, natürlich sind auch unsere Lieblingstiere, die Vögelchen, dabei. Aber bevor wir zu denen kommen, es gibt noch einen kleinen Icebreaker.
Den Martin noch nicht kennt.
Den ich noch nicht kenne. Und davor noch eine kurze Werbeunterbrechung. Jetzt kommt Werbung. Ja, die Havel-Renaturierung, über die wir heute reden werden, ist ein Beispiel, wie Natur zurückkommt. Aber Renaturierung geht nicht nur im Rahmen von Großprojekten, sondern man fragt sich auch oft, kann ich selbst etwas machen? Wie kann ich im Alltag unterstützen, solche Projekte unterstützen? Und zuvorderst kann man da natürlich den eigenen Konsum und die damit einhergehende Verantwortung nennen.
Und da kommt das Stichwort DM Pro Climate Produkte ins Spiel. Da ist der Ansatz von alltäglichen Produkten, die direkte Naturwirkung zu untersuchen. Da ist der Fokus nicht nur auf CO2, das kommt ja bei den meisten als erstes in den Kopf, sondern ein ganzheitlicher Ansatz.
Genau, bei der Herstellung der Pro-Climate-Produkte werden nämlich 5 Umweltwirkungen berücksichtigt. Das ist zum einen der Einfluss auf den Klimawandel. Zum zweiten gibt es eine Überdüngung von Böden und Gewässern. Drittens spielt die Versauerung von Süß- und Salzwasser eine Rolle. Vielleicht zur Erklärung, Gewässer versauern, wenn sie zum Beispiel Schadstoffe aus der Landwirtschaft aufnehmen oder aus der Industrie oder wenn zum Beispiel CO2 aus der Luft in vermehrtem Maße aufgenommen wird. Viertens gibt es einen Beitrag zum Sommersmog, sprich Abgase und Sonne können zum Beispiel bodennahes Ozon herstellen. Und der 5. Punkt, gibt es einen Einfluss auf den Ozonabbau oben in der Atmosphärenschicht, die ja gewissermaßen ein Schutzschild ist für uns, die uns vor der UV-Strahlung schützt.
Das Ganze zusammengefasst heißt also, DM optimiert Produkte und lässt sie in bestimmten Umweltkategorien in Bezug auf Herstellung und Entsorgung analysieren. Die daraufhin berechneten Umweltkosten fließen in Projekte in Deutschland, ähnlich wie bei der Havel. Also konkrete Flächen mit konkreten Effekten. Ehemalige Industrie- und Bergbauflächen werden renaturiert und damit stärkt man neben Ökosystemen auch die Artenvielfalt.
Und konkrete Zahlen werden dazu. Beispielsweise seit 2021 wurde damit 302 Hektar gesichert, das sind ungefähr 420 Fußballfelder, oder Setzlinge von Bäumen gepflanzt. Fast 50 Hektar Biotope gepflegt, das muss nämlich auch bedacht werden, ein ganzheitlicher Ansatz. Und über 12.000 Quadratmeter entsiegelt, das heißt Steine, Teer weggenommen.
Ja, und all das führt dazu, dass zum Teil auch Arten zurückkehren und nachgewiesen werden können in diesen Bereichen. Hier wären zu nennen die Wildkatze, der Schwarzstorch oder das braune Langohr, eine Fledermausart. Und das zeigt also, die Artenvielfalt kommt zurück, wenn Lebensräume da sind.
Der Impact ist also messbar und auch lokal sichtbar. Wer also zu Pro-Climate-Produkten greift, schafft Umweltwert durch reale Renaturierung.
Und ihr könnt euch informieren unter www.dm.de/proclimate oder natürlich in unseren Shownotes.
Ende der Werbung.
Und damit machen wir jetzt einen kleinen Icebreaker. Martin, ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht, die schon einleiten in das Thema Flüsse, Wissensvermittlung für dich und für euch. Und dann kommt noch was mit Vögelchen. So. Bereit?
Mhm.
Okay. Also, Frage Nummer 1. Wenn wir alle deutschen Fließgewässer aneinander kleben würden, wie oft umrunden sie die Erde am Äquator gemessen, also an der, ne, am Gürtel quasi. Also wir schneiden alle Flüsschen und Bäche aus, kleben die aneinander und legen sie um die Erde. Wie oft kommen wir rum?
Ah, das ist natürlich eine gute Frage. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, der Äquator ist was?
Soll ich 44? Die Antwortmöglichkeiten geben? Eigentlich hatte ich vor, die Antwortmöglichkeiten zu geben.
Achso, ja, dann mach mal.
Okay. 0,5 Mal, 5 Mal oder 15 Mal.
Okay. Also 45.000 Kilometer ist, glaube ich, der Umfang, Erdumfang. Kann
ja,
das sein?
40.000 ungefähr. Sehr gut, Martin.
So, jetzt überlegen wir mal. Die Havel hat allein ja schon 300 Kilometer. Ich weiß gar nicht, oh Gott, das ist echt schwer. Ich bin immer so schlecht im Schätzen.
Ja, aber gut, dass du die Zahl wusstest. Das ist ja schon mal.
Also 0,5?
5 und 15.
5 und 15. Also ich würde einfach mal die goldene Mitte wählen und sagen, das wäre der fünffache Umfang der Erde.
Das ist leider nicht korrekt. Ach,
schade.
Es ist tatsächlich, 40.000 war richtig und die Flüsse aneinander geklebt. Wären 590.000 Kilometer. Das heißt ungefähr 15 Mal um die Erde würden uns alle Flüsse führen. Okay, wie viele deutsche Fließgewässer waren 2021 in einem guten oder sehr guten ökologischen Zustand? Waren das 8%, 15% oder 30%? Ich wiederhole nochmal, wie viele deutsche Fließgewässer waren 2021 in einem guten oder sehr guten ökologischen Zustand?
Also ich bin mir nicht sicher, ob das ein Fehler war, aber ich weiß die Zahl zufällig. Also ich bin zumindest in der letzten Zeit über diese Zahl gestolpert und es waren 8%. Und es hatte mich sehr erstaunt, dass es doch so wenig sind. Aber ich glaube, wenn man einmal darüber nachdenkt, wie viele Flüsse eigentlich begradigt sind in Deutschland oder noch natürlich meandern, dann wird einem auffallen, na, das sind nicht sehr viele. Also denke ich mal, sind 8% gar nicht so unwahrscheinlich.
Ja, nee, das ist korrekt. Okay, sehr gut, Martin. Mhm. Frage Nummer 3. Wie viel Prozent naturnahe Aue rund um Flüsse in Deutschland ist noch erhalten? Also zur Erklärung, Aue, das ist ein regelmäßig oder gelegentlich überflutetes Flussniederungsgebiet. Also sowas wie feuchte Wiesen, Auwälder, Altarme, wohin das Wasser läuft, wenn der Fluss sehr viel Wasser führt. Sind das unter 10%? Also Frage nochmal, wie viel Prozent naturnahe Aue ist noch erhalten in Deutschland? Unter 10%? Zwischen 10 und 20? Oder zwischen 20 und 50?
Also die letzte Antwort würde ich schon mal ausschließen, meine ich, weil auch Auenwälder zu einem bedrohten Lebensraum zählen, wäre jetzt meine Ansicht. Ich würde auch vermuten unter 10%.
Ich habe von meinem inneren Ohr schon eigentlich den Wüstengeil.
Den hast du gar nicht mitgebracht.
Den habe ich heute gar nicht mitgebracht. Es ist richtig, unter 10%. So, die Fragen sollten einfach mal so einen kleinen Einstieg geben, in was für einer Ist-Situation sind wir aktuell eigentlich. Und da ist ja schon auch einiges getan worden. So, jetzt der zweite Teil des Icebreaker-Spiels kommt aus O-Tönen. Also aus O-Tönen stehen übrigens für Originaltöne. Ich habe mich das mal gefragt, warum sagt man das eigentlich? Von unserer Schiffstour. Ich habe also Aufnahmen, die wir da gemacht haben, während einer von uns was erklärt, rausgeschnitten, rausgenommen. Aber immer, wenn wir dabei die Art sagen, habe ich den Ton der Art drüber gelegt. Also zum Beispiel, hier seht ihr das tolle Krächzen des so ungefähr läuft es ab. Und damit fangen wir mal mit der ersten Art an. Schreist direkt nicht rein, wenn du es weißt, weil ich meine, du warst auch dabei, möglicherweise erinnerst du dich. Ist noch nicht so lange her. Aber dann könnt ihr da draußen auch ein bisschen mitraten. Wir steigen ein mit der ersten Beobachtung.
Und jetzt über uns, schauen wir mal. Da hat eine ein Fisch. Die war arrangiert. Eigentlich sollte sie den Fisch noch fallen lassen, aber gut, kann nicht alles haben. Die machen sich tatsächlich Geschenke. Die also die geben sich Fischchen. Die unter den Nerds manchmal auch liebevoll einfach nur Flusel genannt.
Schön, da hast du dir aber echt Mühe gegeben. Also
ja,
ich sehe da voll so Instagram-Material von meinem geistigen Auge. Schön gemacht. Ja, ich glaube, das war ziemlich eindeutig. Vor allem die Fluse hast du ja auch schon mal im Podcast vorgestellt. Das ist natürlich das Kürzel, das liebevolle Kürzel für die Flussseeschwalbe.
Falls ihr mal ein Wort mit 4S braucht, Flussseeschwalbe, ist richtig. Genau, die machen sich Geschenke als Beizritual und tolle Vögel. Haben wir gesehen auf der Schiffstour, war echt schön. Okay, Nummer 2.
Man hört jetzt gerade den von der linken Seite, glaube ich. Der größte bei uns. Und von den anderen relativ gut zu unterscheiden, weil er sehr, ja, so sehr schlagfertig ist, sag ich mal. Ach, rechts hört man ihn jetzt.
Was könnte das gewesen sein?
Ja, ich erinnere mich natürlich, als wäre ich selber dabei gewesen.
Hättest du es gesagt.
Es ist der größte der Rohrsänger, nämlich der Drosselrohrsänger, zumindest bei uns.
Sehr gut, Martin. Ja, wirklich, als wärst du dabei gewesen. Letzter, noch bereit für einen?
Mhm, okay. Immer doch.
Zu dem Nest, hatte ich ja vorhin gesagt, die haben in Sachsen so eine Untersuchung gemacht, haben geguckt, was in den Nestern auch drin liegt an Futter. Also sie haben die Jungvögel untersucht, bringt und dann aber auch gesehen an den ganzen Resten, die da im Nest lagen, in diesen Riesennestern, was haben die eigentlich gefressen? Und da ist tatsächlich ganz viel Fisch natürlich dabei, besonders Hechte werden wohl gerne gefressen von den, aber auch Wasservögel, also von Enten, Entenküken, Blässhühnern, alles Mögliche, hin zu auch Säugetieren, Feldhasen, Rehkitze, Frischlinge von Wildschweinen und auch tatsächlich über 20 Mal Jungvögel von Mäusebussarden gefunden. Also die räumen auch andere gut erreichbare, wie zum Beispiel andere Greifvogelnester aus und verfüttern die Jungen. Ein Großteil von diesen 20, es waren mehr als 20, die 20 waren nur die Tiere, die tatsächlich lebend eingetragen wurden. Also die wurden genommen aus dem Mäusebussardnest und kamen als lebend Nahrung da sozusagen an. Und ja, kann man jetzt sagen, das war vielleicht einfach unabsichtlich nicht getötet worden dabei. Oder man könnte auch sagen, es ist eine Art Nahrungslebend-Frischreserve, weil die noch gelebt haben. Und bei einem Nest davon hat sogar ein Mäusebus halt geschafft, Flügge zu werden und ist dann ausgeflogen.
Ja, makabere Geschichte, ganz schön lang, was ich da erzählt habe. Also Quintessenz nochmal zusammengefasst, in dem Nest dieses...
Ich kann es jetzt nicht nachmachen, aber natürlich ging es um den Seeadler.
So ist es. Hat man Nahrungsreste bei Beringungsaktionen untersucht und es war ganz viel Fisch, es waren aber auch viele Wasservögel und auch einiges an Säugetieren. Frischlinge, Rehkitze und auch lebend eingetragene Mäusebussarde, die dann im Laufe der Zeit, bis auf einen, der es geschafft hat, auch alle später dann gefressen worden von den kleinen Seeadlern.
Ja, wir haben den Seeadler auch gesehen. Mindestens zwei Exemplare, ein erwachsenes Exemplar und ein junges, ein sogenanntes immatures. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt das womöglich gewesen sein mag, aber man erkennt das ganz gut daran, dass die Stoßfedern, also die Schwanzfedern der Jungvögel noch nicht weiß sind, wie bei den Erwachsenen.
Das war wirklich ein beeindruckender Vogel, ist auch immer dankbar zum Zeigen, über 2 Meter Spannweite. Kommen wir jetzt von dem einzelnen Vogel zu Deutschlands Flüssen. Wie geht's unseren Flüssen? Wir haben schon gehört, wenig, unter 8% sind in einem ökologisch guten Zustand. Und warum? Das wollen wir euch am Beispiel der Havel erklären. Und wir waren nicht alleine, das haben wir schon gesagt, sondern auf der Hinfahrt von dieser Haveltour hat Dr. Rocco Buchter ganz viel erzählt. Und Rocco arbeitet beim NABU-Institut für Fluss- und Auenökologie, dem IFA. Und was ihn dazu gebracht hat, sich für die Havel einzusetzen, das hören wir von Rocco selbst.
Das ist der Mann, der mir sozusagen die Liebe der Havel mitgegeben hat. In seinem Angelkahn bin ich aufgewachsen.
Geht um seinen Opa.
Und er hat mir eben auch so Geschichten erzählt von den Lachsen in Rathenow. Ich habe ja viele Jahre gedacht, der haut mir die Taschen voll, aber das hat alles gestimmt. Bis zum großen Ausbau 1910 hat es Lachse gegeben.
Ja, da haben wir es gehört. Rocco erzählt von seinem Opa und dem hat er mit 12 versprochen, dass er sich um den Fluss kümmert. Und damals gab es tatsächlich noch Lachse, bevor die Havel vom Menschen stark beeinträchtigt worden war. Und wie viel Fisch eigentlich da noch war, das erzählt er in einer anderen Geschichte. Und das fand ich ganz faszinierend, deswegen haben wir euch die auch mitgebracht.
Die haben so gut davon gelebt, dass in einem Dorf die Leute vorrangig vom Fischfang gelebt haben. Und das hieß, sie sind früh um 5 Uhr aufgestanden, haben ihre Netze reingeholt und dann haben sie sich vor die Hütte gesetzt und haben den Tag ausgehen lassen ab 10. Man sprach im Havelland von der Warnauschen Krankheit, wenn man Faulheit meinte, weil diese Leute ständig nur immer vor ihren Hütten saßen oder in ihrem Garten rumgekramt haben, weil der Riesenfischreichtum eben ihnen nicht mehr Arbeit abverlangt hat.
Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso gab es denn früher so viel mehr Fisch als heute? Wie sah denn die Havel früher aus, also bevor die Renaturierung an der unteren Havel begonnen hat? Oder was sind überhaupt die Probleme, die so ein Fluss hat heutzutage?
Ja, und eigentlich ist das Muster überall gleich. Schifffahrt, Landwirtschaft, was Rocco als Hauptgrund nennt, Siedlung, Infrastruktur. Der Fluss muss irgendwie weichen, dieser ganze große Flussauenbereich, um Siedlungen Platz zu machen, um Landwirtschaft betreiben zu können. Dafür muss vor allem ganz viel Wasser aus der Fläche. Fluss wurde begradigt, um einen tiefen, geraden Fluss zu haben, um den gut Schiff baulich zu nutzen.
Und diese Maßnahmen, die bei der Havel, aber auch bei ganz vielen anderen Flüssen in Deutschland, Europa und weltweit vorgenommen werden, um ihn schiffbaulich begehbar zu machen, ihn zu nutzen, führen oftmals auch dazu, dass große Feuchtgebiete, die an diese Flüsse gegliedert sind, austrocknen, dass Seitenarme und Flussschleifen abgeschnitten werden, austrocknen und dass natürlich Ufer befestigt werden, damit sie dann stabil sind. Das sogenannte Deckwerk, also etwas, das die Uferböschungen befestigt, damit sie durch Hochwasser und durch Strömungen nicht abgetragen werden.
Ja, und dabei wurden die Flüsse ausgebaggert und der Rest an die Seiten gepackt und hat so Flutrinnen abgeschnitten, die sonst Hochwasser von der Havel oder von anderen Flüssen aufgenommen haben und in der Landschaft verteilt haben. Man hat Auwälder gerodet, um da Landwirtschaft zu betreiben, das Wasser dann abgeleitet, um die Flächen nutzbar zu machen. Das Ganze war bei der Havel zwischen 1910 und 1914 der Fall. Da hat man sie ausgebaggert, begradigt, all diese Sachen gemacht. Und was das für Folgen hat, das wollen wir jetzt Schritt für Schritt durchgehen. Wenn der Fluss begradigt wird, dann verliert er die natürliche Dynamik. Die natürliche Dynamik ist es so, meist Schleifen zu machen oder auch einfach Flachwasserbereiche zu haben. Und wenn man ihn ausbaggert und begradigt, dann kann man natürlich entspannt mit dem Schiff ganz schnell von A nach B schippern. Es ist immer tief genug. Nicht nur das, es wird sogar immer tiefer, denn der Fluss wird extrem schnell und gräbt sich dabei selbst immer weiter ein. Wenn ihr einen Fluss euch vorstellt, der ganz viele Kurven nimmt, dabei bremst sich das Wasser auch. Da entsteht auf der einen Seite ganz viel Sand, auf der anderen Seite eine steile Uferkante, wo sich der Eisvogel und die Uferschwalbe dann freuen. Und bei Hochwasser fließt ganz viel Wasser in die Feuchtwiesen, in die Flutrinnen. Das Ganze geht damit verloren. Der Grundwasserspiegel sinkt, es gibt weniger Flachwasserzonen. Und, was ich gerade meinte, das Hochwasser kann nicht ausweichen. Das quillt dann irgendwann über die Ufer, über die Deiche.
Ja, und das wie auch die Nutzung entlang des Flusses hat natürlich auch einen Einfluss auf die Wasserqualität. Es geht vor allem um Einträge von bestimmten Substanzen, um Anreicherung von zum Beispiel Dünger oder von Gülle. Das führt dazu, dass mehr Stickstoff im Wasser ist, mehr Phosphor, also pflanzenwirksame Stoffe, die zum Beispiel die Algenblüte beeinflussen oder stärken. Das führt zu Wassertrübungen, das führt vor allem im Sommer zu Sauerstoffmangel und zwangsläufig dann auch, wenn es ganz schlimm kommt, zum Fischsterben. Und das ist natürlich alles etwas, was die Artenvielfalt in solchen Flussökosystemen stark beeinflusst.
Zusätzliche Belastungen sind heutzutage auch Medikamente, die auch in der Landwirtschaft benutzt werden, um die Kühe zu behandeln, um Schweine zu behandeln, die dann übers Grundwasser auch in den Fluss landen. Oder Schwermetalle, Mikroplastik oder sogenannte Ewigchemikalien. Das ist sowas wie Teflon, Imprägnierung, Feuerlöschschaum. Solche Sachen gelangen auch direkt oder indirekt in die Flüsse.
Ja, und das Ganze wird natürlich zusätzlich noch, wie soll es anders sein, verschärft durch zum Beispiel den Klimawandel, durch Hitzeperioden, durch Niedrigwasserzeiten. Und insgesamt wird dadurch auch das Wasser wärmer, was für viele Fischarten zum Problem werden kann. Ein Beispiel ist die Esche, die sich zum Beispiel, ich glaube 26 Grad ist so die magische Grenze, darüber wird es zu warm und sie kann sich dann nicht mehr erfolgreich reproduzieren.
Du meinst den Fisch, nicht den Baum?
Genau, den Fisch mit die Esche, wunderschöner Fisch.
Ja, und das Ergebnis, das klang jetzt alles sehr negativ, ist es leider auch, führt zu dramatischem Artenrückgang und zu Verlust von diesen Auen in Form von Lebensraum, aber auch für uns in Form von Hochwasserschutz.
Ja, und das Gute ist, man kann natürlich etwas dagegen tun. Und das nennt man dann Renaturierung im besten Fall. Also es gibt ganz viele Maßnahmen und das ist natürlich ein Prozess, der sehr lange dauert. Aber das Beispiel der Havel ist ein schönes, woran wir zeigen können, wie eine solche Flussrenaturierung vonstatten gehen kann.
Ja, was hat sich getan seitdem? Und was heißt eigentlich seitdem? Der NABU hat an der unteren Havel eines der größten Flussrenaturierungsprojekte umgesetzt. Und die Planung war bereits 1991. Da kam es zum ersten Antrag 2005 zur Bewilligung. Und dann ging es los, erster Spatenstich 2010. Das ist soweit die Renaturierungsanfänge in Zahlen.
Ja, und seit 2010 werden 90 Kilometer des Flusses renaturiert. Das ist ein ziemlich langer Abschnitt und das beinhaltet Maßnahmen wie zum Beispiel den Anschluss von Altarmen, also solche, die in der Vergangenheit abgeschnitten wurden, die nicht mehr durchflossen werden, wo es auch zu Umkippprozessen kommt im Sommer, wenn Sauerstoffmangel herrscht und so weiter. Die werden dann wieder an den Hauptstrom angeschlossen und können dann auch von vielen Tieren und Pflanzen genutzt werden.
Ja, Martin hat vorher gesagt, Deckwerk wurde angebracht. Das heißt, Ufer wurden befestigt durch ganz viele Steine, dass eben der Fluss nicht mehr ausweichen kann, sondern in seinem festen Bett bleibt. Das muss natürlich rückgängig gemacht werden. Das heißt, alle Steine, das ganze Deckwerk entfernen, damit wieder Dynamik reinkommt, damit wieder Flachwasserzonen entstehen. Flachwasserzonen sind wichtig für Wasserpflanzen, für viele Vögel und so weiter.
Ja, man muss nämlich im Kopf behalten, so ein Fluss hat ja eine natürliche Strömung und die hat Verwirbelungen und die führt zwangsläufig dazu, dass in einem natürlichen Flussbett ganz natürlich diese Mäander entstehen, also diese Flussbögen. Und dadurch haben wir eben die Bildung von zum Beispiel Steilufern, die sehr wichtig sind für bestimmte Vogelarten. Du hast sie schon erwähnt, Uferschwalbe, aber auch der Eisvogel oder je nach Region vielleicht auch der Bienenfresser.
Natürlich auch nicht nur Vögel, wir sind hier natürlich ein bisschen voreingenommen, auch Liegeplatz für große Muschelarten. Ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr einen begradigten Fluss quasi einmal seitlich aufschneiden würdet, dann hättet ihr bei so einem begradigten Kanal sozusagen so eine U-Form oder so eine V-Form, die dann einfach die ganze Zeit geradeaus geht. Wenn ihr das bei einem renaturierten oder bei einem natürlichen Fluss machen würdet, hättet ihr eine ganz verschiedene lange Linie mit ganz vielen Flachwasserbereichen, mit tieferen Regionen, mit verschiedenen Sedimenten, sandige Stellen, auch schlammige Stellen. Also da ist viel mehr Diversität alleine in so einem Querschnitt von einem Fluss. Und da versucht man wieder hinzugehen. Und da muss man den Fluss aber ja sehr doll, ich nenne es wieder, schubsen, dass es passiert und vieles rückgängig machen. Wie zum Beispiel dieses Flutrinnen anschließen, was ich vorhin erzählt habe, wo man die vorher zugemacht hat. Die müssen natürlich wieder freigemacht werden. Da muss in diese Räume wieder Wasser fließen können von dem Fluss.
Ja, das hat auch mit Hochwasserschutz zu tun. Diese Flutrinnen und auch die angrenzenden Feuchtgebiete nehmen also überschüssiges Wasser auf, wenn es dann mal zu Starkregen, ja, Momenten kommt. Und es ist natürlich auch wichtig, dann die angrenzenden Auwälder zu renaturieren, zu pflanzen, wenn sie dann gar nicht mehr existieren, und Auen auch wieder an den dynamischen Flusslauf quasi anzuschließen.
So, jetzt haben wir ja ganz viel erzählt. Fluss früher heile, Fluss kaputt. Was macht man, um wieder heile zu machen? Wie ist denn jetzt der Stand heute nach über 20 Jahren Arbeit? Und wir können jetzt aus persönlicher Erfahrung sagen, da war echt was los. Ich hatte vorher gedacht, boah, dann sind da vielleicht ein paar Gänse, ein paar Enten, so wie man das vielleicht von einem weniger naturnahen Fluss kennt. Mal ein Haubentaucher, mal ein Blässhuhn, was ja auch schon alles top ist. Aber da war echt richtig, richtig viel los. Wir haben tolle Sachen entdeckt. Wir hatten Raubseeschwalbe, noch eine seltene Seeschwalbenart. Wir haben selber entdeckt, auch Zwergschaben, das war total toll. Wir hatten unglaublich viele Entenarten und so weiter. Also man kann sagen, da hat sich einiges getan.
Da hat sich einiges getan. Also es war wirklich ein bisschen wie im Bilderbuch, wie in einer Naturdoku. Überschwemmte Wiesen, überschwemmte Flussbereiche und alles war voll mit Vögeln. Gänse mit ihren Küken, Seeschwalben, die gekreischt haben, Lachmöwen. Also es war wirklich eigentlich ein Traum.
Total. Die Havel war und wird wieder das größte zusammenhängende Binnenfeuchtgebiet im westlichen Mitteleuropa. Und das ist ein ganzes Stück Arbeit. Wir haben das jetzt natürlich auch sehr schön beschrieben, das auch so empfunden, aber da ist auch noch einiges zu tun. Bis 2033 sind da Maßnahmen geplant, um die Havel wieder möglichst naturnah herzustellen. Und wenn ihr gerade das Handy parat habt und nicht Autofahrt oder ähnliches, öffnet doch mal den Maps-Dienst eurer Wahl und gebt Havelberg ein. Und da seht ihr, wie dieser Fluss von oben aussieht. Das ist kein gerader Fluss, das ist ein riesen breites Ding in der Landschaft. Da kann man schon von oben ahnen, dass da ordentlich was los ist. Ja, und da zu Hause sind viele, viele Arten und darunter auch viele bedrohte Arten. Und da hören wir uns nochmal an, was Rocco zu sagen hat.
Man muss wissen, dass hier über 1100 vom Aussterben bedrohte und stark gefährdete Tier- und Pflanzenarten leben.
1100, das ist schon eine Hausnummer und darunter sowas wie Seeadler, sowas wie Wachtelkönig. Und nicht nur die, die da brüten, wie diese beiden, sondern auch viele durchziehende Vogelarten. Nämlich die Havel liegt quasi als gute Raststätte auch für diverse Zugvögel, weil zwei große Vogelzugrouten da durchgehen.
Ja, und zum Abschluss des Hauptteils haben wir noch einen O-Ton von Fabian und mir, wo wir uns über die Artenvielfalt in der Havelniederung auslassen.
Und auch noch ein Flussuferläufer, oder?
Oh, da ist am Ufer auf unserer Seite, links von den Brandgänsen, schläft eine kleine Knäkente.
Ah ja, da.
Eine sehr schöne, meine Lieblingsentenart. Noch ein Waldwasserläufer daneben.
Mhm. Ach, Waldwasserläufer.
Und links neben der Knäkente hockt noch ein kleiner Wald... Also, er heißt nicht kleiner, es ist ein Waldwasserläufer.
Die Knäkente ist ein schöner Kiebitz.
Und ein Kiebitz ist da auch noch.
Also man hört... Die eine oder andere Vogelart, man wusste teilweise gar nicht, wir hatten so ein Mikro, wir wussten gar nicht, was wir jetzt irgendwie zuerst erklären sollten. Das war wirklich, wirklich schön und ich hoffe, das hat euch einen kleinen Einblick gegeben. Man muss natürlich an der Stelle auch sagen, So viel Arbeit kostet natürlich auch Geld und da möchten wir an der Stelle auch nochmal Danke an die Projektpartner sagen und das macht Martin.
An die vielen Projektpartner, die involviert sind, aber natürlich auch an diejenigen, die das ganze Projekt finanzieren, nämlich das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesumweltministeriums und natürlich nicht zu vergessen die beiden Länder, die an diesem Renaturierungsprozess beteiligt sind, nämlich Brandenburg und Sachsen-Anhalt.
Ja, ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen, was so ein Fluss ausmacht, in welchem Zustand viele leider sind oder gewesen sind, wie man sie wieder herstellt, am Beispiel der Havel und so ein bisschen schöne Momente mitgenommen, die Martin und ich da auf dem Schiff hatten. Und damit würde ich sagen, ein paar Tipps, wie ihr die Havel selbst entdecken könnt, kriegt ihr jetzt gleich noch im Nabu-Gezwitscher.
Nabu-Gezwitscher.
Ja, wenn ihr vielleicht nicht wortwörtlich, aber doch noch ein bisschen tiefer in die Havel eintauchen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne aktiv machen, zum Beispiel bei einer Fahrradtour auf dem Havel-Radweg oder mit dem Kanu über die Havel selbst, paddelnderweise.
Besucht die Ausstellung Das Haus der Flüsse in Havelberg oder das NABU-Besucherzentrum in Milo. Außerdem bietet die Havel quasi ein Milliarden-Sterne-Hotel, und zwar den Natur- und Sternenpark Westhaveland. Und ich habe da selbst übernachtet in der Region. Das ist wirklich dunkel und man sieht viele, viele Sterne. Also ein Paradies für alle Hobbyastronominnen und Sternenfreunde oder einfach Menschen, die, so wie ich, sich über ganz, ganz viele Sterne freuen.
Ja, wenn ihr Lust habt, das Paradies Havel zu schützen, dann könnt ihr das tun, indem ihr zum Beispiel Havelpatin oder Havelpate werdet. Dann könnt ihr nämlich mit uns zusammen die Vielfalt in der Havel ja bewahren, damit der natürliche Flusslauf wiederhergestellt werden kann, damit Auwälder gepflanzt werden können und damit zum Beispiel Deiche zurückgebaut werden.
Und das für den langfristigen Hochwasserschutz und die Artenvielfalt, also für Mensch und Natur. Und das Geld fließt zu 100% in das Herzensprojekt Havel.
Ja, ihr bleibt außerdem bestens informiert über die Fortschritte an der Havel durch regelmäßige Projektberichte. Oder wenn ihr nicht selber Havelpatin oder Pate sein wollt, dann verschenkt gerne die Patenschaft.
Mehr Infos dazu unter nabu.de/havel-pate. Und generell nabu.de/havel, gute Adresse, da gibt es auch ganz, ganz viel über die Havel zu finden.
Ja, und wenn ihr selbst vor Ort einmal die Vögel erleben wollt oder auch das Renaturierungsprojekt, dann gibt es noch eine Möglichkeit in diesem Jahr, nämlich eine Havel-Schiffstour am 11. Oktober 2026. Greift zu, reserviert euch die Tickets, die sind schnell weg und dann habt ihr noch eine Möglichkeit, in diesem Jahr ein bisschen Wasservögel zu gucken.
Und damit kommen wir zu unserem letzten Kapitel des Tages, dem Bird of the Day. Und ich spiele ihn ein, die Kleine. Ich habe sie lieb. Ich habe in der Schulzeit, in meiner, ja, sag ich mal, stürmischen Anfangszeit der Ornithologie, meine Facharbeit damals in der Schule über diesen Vogel geschrieben.
Aha, weil worum ging es da genau?
Ja, das kann ich, ja, also ich versuche es nicht zu verraten, da sind wir Profis drin. Also, dieser Vogel ist ein typischer Bewohner von intakten Flusssystemen, denn dieser Vogel braucht etwas, was nur ein intakter Fluss so richtig selbst macht zumindest, nämlich steile Ufer zum Brüten, wo sie bis zu 1 Meter tiefe Brutröhren reingräbt. Was ich schön finde, den englischen Namen.
Ja, du hast ihn schon mal erwähnt.
Ist der nämlich der St. Martin sozusagen.
Der heilige Martin.
St. Martin.
Ja, und wenn sie nicht gerade brütet, diese Art, die wir hier suchen, dann bildet sie Schlafgemeinschaften, ähnlich wie das Stare auch tun im Schilf zum Beispiel, wenn ein Schilf vorhanden ist. Und sie gehört zur kleinsten Piepart in Europa. Also wir haben insgesamt...
Gut aufgepasst, Martin.
4 Arten, glaube ich, die wir in Deutschland...
In Deutschland, ja.
Aber europaweit weiß ich gerade gar nicht.
Europaweit mehr, ja. Da kommt ja noch die Rötel-Piep dazu und...
Richtig, genau. Und ich glaube, wir können es auflösen. Es ist eine Schwalbenart und zwar genauer die Uferschwalbe. Ich glaube, die Steilwände an den Flussufern haben es dann letztendlich verraten. Und ja, eine ganz schöne Art, die ich lange nicht mehr gesehen habe, aber ich war auch lange nicht mehr auf der Suche.
Ganz interessant zu denen. Manchmal, leider, nutzen sie auch so Aushübe von irgendwelchen Baustellen und gehen dann einfach in diese riesen Sandhaufen rein. Und dann dürfen die auch nicht mehr weggemacht werden. Und man kann anhand der Löcher die Brutpaare feststellen. Aber es ist nicht 1:1, also ich zähle 20 Röhren, das heißt, es sind 20 Brutpaare hier. Sondern besonders die Männchen graben mehrere Röhrchen und beeindrucken damit die Weibchen. Und je mehr Schwalben es sind, desto mehr müssen sich die Männchen ins Zeug legen und bauen. Da gibt es dann so Faktoren, mit denen man das rechnet, mal so und so viel. Und damit schließt man dann auf die Anzahl der Brutpaare.
Ja, und erkennen könnt ihr sie im Vergleich auch zur Mehlschwalbe oder zur Rauchschwalbe daran, dass sie eine braune Oberseite hat und eine weiße Unterseite mit einem typischen braunen Halsband.
Und mit der Uferschwalbe im Hintergrund natürlich der Hinweis, schaut beim NABU Instagram-Kanal vorbei, was da so abgeht. Bird of the Day, machen wir immer was zu. Und dann direkt auch der Link zur Folge.
Ja, wir freuen uns, wenn ihr in 2 Wochen auch wieder einschaltet. Bis dahin, sagt es gerne weiter, empfehlt uns weiter, abonniert uns, lasst uns eine Bewertung da oder schreibt uns gerne, wenn ihr Anregungen habt.
Und zwar unter vogelpodcast@nabu.de. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr reingezitschert hört und unterstützt. Wir haben euch sehr lieb und wir wünschen euch einen wundervollen Tag.
Bis ganz bald. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.